Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Der Podcast des BMI mit aktuellen Trends und Informationen aus Einkauf, Logistik und Supply Chain Management. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert in Kooperation mit Schweizer Fachinformationen, der Plattform für professionelles Wissen. Wie Sie den Einkauf von Informationen optimieren, erfahren Sie auf www.unternehmenswissen.de. Wir hören uns.
Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Einkaufscommunity, herzlich willkommen zum BME-Podcast Kaufkraft. Mein Name ist Florian Klemann, ich bin Professor für Supply Chain Management an der Hochschule München. Ich beschäftige mich dabei insbesondere mit der zukunftsorientierten Entwicklung des Einkaufs. Ich freue mich, an dieser Stelle ausgewählte Experten und Expertinnen rund um die Transformation des Einkaufs begrüßen, befragen und mit ihnen diskutieren zu können. Diesmal habe ich nicht nur zwei Gäste, sondern auch zwei hochspannende Teilbereiche des modernen Einkaufs im Programm, nämlich Startup- und Innovationskooperationen einerseits sowie KI-Agenten andererseits. Beides am konkreten Anwendungsfall erläutert von einerseits Julia Klaren, Gründerin und Co-Geschäftsführerin von Snacks.ai, sowie Alexander Graf, Director Corporate Business bei Schweizer Fachinformation. Herzlich willkommen.
Hallo.
Dankeschön, hallo.
Ja, ich habe es gerade schon gesagt, zwei Gäste, zwei Themen, aber natürlich nicht zwei völlig separate Themen, sondern das wunderbare Thema einer Kooperation im Umfeld Startup, Digitalisierung, KI. Bevor wir da aber in die Details absteigen oder in die Inhalte absteigen, vielleicht stellt ihr euch einfach mal vor. Julia, startet doch einfach.
Sehr gerne. Ich komme ursprünglich aus dem klassischen stationären Handel und habe Ende der 90er in Berlin Dussmann das Kulturkaufhaus mitgegründet und später viele Jahre geführt. In diesen mehr als 20 Jahren ging es eigentlich ständig um Veränderung und speziell für den Buchhandel war der Markteintritt von Amazon ein gravierender Change. Was für mich in dieser Zeit immer klar war, war, wir denken vom Kunden aus. Das war mein roter Faden, übrigens lange bevor man von User Centricity redete. Und genau das, Alex, war auch etwas, was uns in unserem allerersten Gespräch sofort miteinander verbunden hat. Stimmt's?
Ganz genau, ganz genau.
Alex, dann stell du dich doch auch vor, dann wissen wir sozusagen, wo da die Verbindung entstanden ist.
Ja, mein Name ist Alexander Graf. Ich komme aus der Softwareentwicklung ursprünglich. Bin dann 2002 mal in die USA gegangen und habe dort bei einem Unternehmen gearbeitet, was so den Weg von E-Commerce zu E-Procurement beschritten hat. Und dann tatsächlich wieder nach Deutschland zurück, weil das Thema E-Procurement sich herausgestellt hat als deutsches Thema, weil die Deutschen viel, viel prozessverliebter waren und sind als die Leute da drüben. War also von Anfang an in der E-Procurement-Szene dann auch in Deutschland dabei, als dieses Thema dann 2001, 2002 zum Thema wurde. Und ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, E-Procurement ist für mich ein Weg, Mensch und Prozess zu verbinden. Ne? Am Ende steht immer ein Nutzer, der was braucht. Und die Prozesse, die man von Nutzer aus gedacht hatte, die haben funktioniert. Und die, wo man es vergessen hat, die haben nicht so funktioniert. Und da ist unser Anknüpfungspunkt im Geiste zwischen Julia und mir.
Super. Jetzt haben wir euch als Personen kennengelernt, aber ihr vertretet auch jeweils ein Unternehmen. Vielleicht machen wir da die Reihenfolge einfach rückwärts. Alex, Schweizer dürfte hoffentlich vielen Hörern und Hörerinnen des Podcasts ein Begriff sein und Freundinnen und Bekannten des BME auch. Nichtsdestotrotz, vielleicht führst du uns mal kurz durch, ne, das Unternehmen, Leistungsportfolio und das Gleiche dann natürlich auch für unsere Snacks.
Na, ich hoffe doch sehr. Also Schweizer ist ja ein Unternehmen, was ich vom Buchhandel entwickelt hat hin zu einer Plattform für Fachinformationen, für Informationsprodukte. Und wir bringen auf dieser Plattform die Hersteller von Content, von Inhalten, also Verlage primär, mit den Nutzern zusammen in den Unternehmen. Ne? Information ist etwas, was jeder Nutzer in jedem Unternehmen braucht, egal ob das eine HR oder eine Rechtsabteilung ist oder Marketing oder Sales oder Engineering, die haben ganz verschiedene Anforderungen natürlich an die Produkte. Das heißt, unsere Kategorie ist sehr, sehr breit. Wir reden allein im Katalog von ca. 50 Millionen Produkten, die wir da drin haben. Und ja, und sehr, sehr weit gefächert, was das Anwendungsportfolio betrifft. Ja, unsere Kunden sind gerade jetzt in dem Kontext, über den wir reden, natürlich große Unternehmen, die einen strategischen Einkauf haben, die digitale Einkaufsprozesse haben und ihre Nutzer über diesen Kanal dann ja, Fachinformationen einkaufen lassen.
Und da müssen wir irgendwie die Verbindung zum Thema Buchhandel bzw. eben Snacks.ai finden, Julia.
Genau, also
nehmen uns mit.
Ganz übergeordnet gesprochen, unser Nordstern ist tatsächlich genau das, was auch Alex jetzt eben schon angesprochen hat, radikal vom Nutzer her zu denken. Und zwar egal, ob es interne Tools sind oder ob es Produkte für Endkunden sind. Und wir haben zwei Produktlinien bis jetzt gebaut in unserem KI-Startup Snacks. Das eine ist, und die haben auch miteinander zu tun, das wird man gleich verstehen. Das eine ist das sogenannte Lab. Das ist ein komplexes KI-Tool, was Verlage benutzen können, um aus Buchinhalten hochwertige Metadaten und Verkaufstexte zu erstellen. Okay. Und das Ziel ist, die Sichtbarkeit und die Konversion zu steigern. Also einfach, was wir alle wissen, gute Daten können gut verkaufen, schlechte Daten haben ein Problem sozusagen. Das Gegenstück dazu für die Verbindung nach draußen ist der Agent oder anders ausgedrückt die dialogbasierte Suche und Beratung, die wir mit Schweizer Fachinformation zusammengebaut haben. Und da ist einfach so als übergeordnetes Bild Menschen in Menschen in Webshops nicht mit Filtern allein zu lassen, sondern sie wie in einem Gespräch zu führen, bis klar ist, ob das, was man ihnen vorschlägt, wirklich passt. Und wenn man das beides zusammendenkt, und das ist schon so ein Ausblick, wo es eigentlich hingehen soll, nämlich starke Produktdaten und dialogbasierte Beratung, dann entsteht nämlich das eigentliche Potenzial, was richtig, richtig spannend ist für den Handel der Zukunft, nämlich Use Cases, die man aus diesen individuellen Beratungsdialogen ableiten kann. Also wirklich verstehen, was Kunden wirklich brauchen, Betreuung verbessern, Zufriedenheit steigern und damit eigentlich Kundenbindung zu produzieren. Und ich glaube, das ist, was jeder, der mal im klassischen Handel stand, weiß, wie wertvoll echte Kundenbindung ist. Und wir haben dafür bis jetzt kein Äquivalent im digitalen Handel. Und ich glaube, das kann kommen, genau mit diesen Moves, dass man eben dialogbasiert berät zum Beispiel.
Super, jetzt haben wir eure Unternehmen, euch natürlich ein Stück weit kennengelernt und natürlich auch schon die ein oder andere Andeutung bekommen, wo ihr zusammengefunden habt. Nichtsdestotrotz, lass uns noch ein bisschen tiefer bohren. Startup heißt ja Startup. Julia, vielleicht kannst du uns dabei Snacks noch ein bisschen auf die Reise nehmen, Revue passieren lassen, was ihr macht und dann natürlich gerne darin enden, wie die Kooperation mit Schweizer entstanden ist.
Also im Prinzip haben wir anfangs tatsächlich uns auf die Verlagsseite fokussiert und nicht auf die Handelsseite, weil wir beobachtet haben, dass Verlage traditionell ja mit Handelspartnern zusammenarbeiten, aber keinen Kontakt zu Endkunden haben, keinen direkten Kontakt. Und da aber zunehmend Interesse und auch durch die Marktkonzentration Notwendigkeit entstanden ist. Und was wir gesehen haben, ist, dass Verlagen im digitalen Raum sehr schwer fällt, ihre Produkte gut zu präsentieren und damit zielgerecht eben wirklich auch Endkunden zu erreichen. Und Dann haben wir eben diese tolle Begegnung gehabt mit Alex und diese Bereitschaft von Schweizer Fachinformationen wirklich groß zu denken. Und wie das gekommen ist, ist vielleicht einfach auch wirklich eine schöne und auch inspirierende Geschichte. Was ich gemacht habe in unseren ersten Gründungsmonaten war, dass ich einen Verleger gefragt habe, sag mal, kennst du jemanden, mit dem wir Verkaufsprozesse wirklich innovativ diskutieren und vielleicht sogar komplett neu denken können? Und da fiel genau ein Name und das war Alexander Graf. Und dann haben wir angefangen zu sprechen. Also ich will so ein bisschen darauf abheben, letztlich Innovation ist was, was nicht durch Technologie maßgeblich entsteht, sondern durch Menschen, die mit ihr was machen. Und in diesem Fall war das eben der Match mit Alex.
Jetzt ist es schade, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dich nicht sehen können, weil sitzt du vor einem imposanten Buchregal, zum anderen merkt man aber auch deiner Körpersprache und deiner Mimik an, dass das wirklich ein Match made in heaven ist, wenn man das so sagen darf. Ich kann mir auch gut vorstellen, warum. Ich habe so verständig genickt. Ich publiziere ja auch, ich nenne jetzt ganz bewusst den Verlag nicht, aber gefühlt ist die Online-Plattform und auch die Möglichkeit, meine Publikation zu suchen, jedes Mal relativ krückig, muss ich sagen. Von daher schön, dass ihr euch diesen Themas angenommen habt. Jetzt wollen wir aber auch so ein bisschen spiegeln. Wir hatten ja vorher gesagt, dass wir Startup-Kooperationen ansprechen, aber mit sozusagen Startup-Kooperationen mit der Corporate World. Da braucht man natürlich auch die Corporate-Perspektive. Alex, du hattest schon angedeutet, Schweizer eben bekannter, etablierter Anbieter am Markt, deswegen quasi Inbegriff von Corporate. Wie hat sich euer Geschäft in den letzten Jahren entwickelt? Sozusagen, was ist dein Weg zum Treffen mit Julia, zum Treffen mit Snacks AI?
Ja, ich bin auch froh, dass es ein Podcast ist. Oder ich bin froh, dass es ein Podcast ist. Ich bin nämlich ein bisschen rot geworden bei dem Lob von Julia, aber ich freue mich über die Blumen. Ja, unser Geschäft ist natürlich deutlich digitaler geworden. Also nicht nur im Prozess, dass der Einkaufsprozess digital stattfindet, sondern dass die Produkte, die gekauft werden, auch digital sind. Und wir kommen eben von den klassischen Fachbüchern und dieses Medium hat sich irgendwie überholt. Also zum einen, weil es sehr lange dauert, das herzustellen. Also wenn ein Fachbuch zu einem Thema erscheint, ist das Thema am Ende schon gar nicht mehr interessant, weil es einfach eine Weile dauert. Und dann das Buch als Medium physisch muss verschickt werden. Und darüber kam unsere Kommunikation dann auch zustande. Das war der Inhalt unseres ersten Gespräches, ne? Also irgendwie so das klassische Fachbuch ist schön, es dauert aber lange zu produzieren, es ist lange zu konsumieren, passt irgendwie nicht mehr in unsere Welt. Auf der anderen Seite haben wir das damals so die Instagramisierung so von Wissen genannt, ne? Alles wird in kurze Posts gepackt, ist extrem oberflächlich. Man googelt sich etwas oder man fragt ChatGPT und hat gar keine Verifizierung, ob die Info wirklich wahr ist und wo sie denn herkommt. Wie kriegen wir diese Welt zusammen, ne? Was ist denn, was der Nutzer will? Der Nutzer will Informationen zum bestimmten Thema haben. Der Nutzer will eine Frage beantwortet haben oder sich Hintergründe erarbeiten zu einem bestimmten Thema. Wie schaffen wir es, ihm diese Informationen zu geben? Was ist dafür das richtige Medium? Und nicht so langsam wie ein Buch, aber auch nicht so oberflächlich wie ein paar Posts oder Google oder auch nicht so unverifiziert wie einfache KI-Anfragen. Und das haben wir versucht, im Gespräch zueinander zu bringen und hatten da einen tollen, interessanten Austausch. Und ja, und dann kam quasi parallel dieses Thema dialogbasierter Einkauf auf, ne? Von katalogbasierter Suche. Julia hat das so schön gesagt, wir wollen die Nutzer nicht mit den Filtern alleine lassen, ne? Hin zu dialogbasierter Suche, dass der Nutzer einfach dem System beschreibt, was er möchte, was er braucht, und das System schlägt ihm dann die richtigen Produkte vor.
Ja, schauen wir uns ja gleich nochmal an. Ich würde gerne noch so ein bisschen um dieses Thema Startup-Corporate-Kooperationen sprechen. Ja, wir haben jetzt von euren Mimiken, von eurem Strahlen gesagt, Match made in heaven. Trotzdem kann das, also wäre es ja fast langweilig in Anführungszeichen, darf es aber auch sein, wenn wirklich immer alles glatt gegangen wäre. Also wie groß war auf der einen oder anderen Seite bei euch Kulturschock? Wo hat es vielleicht mal geknirscht? Wo habt ihr auch selber so ein bisschen über den Schatten springen müssen? Weil Startup-Kooperation bei euch ist es eben relativ branchen- und produktspezifisch, aber ist ja auch was im industriellen Einkauf relativ häufig vorkommt. Deswegen würde ich das gern so ein bisschen rausziehen und abstrahieren. Je nachdem, bei wem hat es mehr geknirscht, der darf zuerst antworten. Nee, Spaß.
Julia, hat es geknirscht bei euch?
Nee, und ich finde die Frage aber total gut, Florian, weil das im Grunde auch so ein bisschen klar macht, warum wir auch innerhalb unseres Startups doch relativ optimal aufgestellt sind. Ich weiß, wie Corporate funktioniert. Ich kenne die Prozesse. Ich habe selber 20 Jahre einfach ein doch ziemlich großes Unternehmen geleitet und kann mir vorstellen, was da passiert auf der anderen Seite und warum so eins zu eins mit dem Startup reinzurumpsen in Corporate eigentlich nicht geht. Und ich erinnere mich jetzt, und eigentlich nur durch deine Frage, wie oft ich meinen beiden Co-Founder, die beide unter 30 sind und überhaupt noch nie in einem Corporate gearbeitet haben, erklärt habe, was da gerade abläuft. Versucht habe, sie zu beruhigen. Ja, und versucht habe, irgendwie klarzustellen, hey, wir können das nicht erwarten, dass die genauso funktionieren wie wir, sondern das ist einfach eine Riesenmaschine und die hat einfach ein anderes Tempo, die hat eine andere Verpflichtung nach innen und nach außen. Da hängt eine Credibility und eine Reputation dran. Wenn die einmal kaputt ist, dann ist das extrem schwer, die wieder aufzubauen. Bei einem Startup, okay, zu, nächstes Startup auf, total andere Kultur, ne? Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt letztlich gewesen, dass ich da als Brückenbauerin auch dazwischen war und zwischen beiden Welten einfach sehr gut hin und her denken konnte und auch vermitteln konnte.
Danke. Alex, dann deine Corporate-Brille. Wo hat es vielleicht bei euch mal geknirscht oder wo waren Vorbehalte? Ne? Das ist ja auch immer bei Startups, Julia hat es gerade angedeutet, die können auch wieder relativ schnell verschwinden, wenn man entsprechende Investitionen getätigt hat. In so eine Beziehung ist ja auch nicht unbedingt glücklich. Also von daher, wo gab es bei euch Probleme oder nicht Probleme, sondern eben Vorbehalte? Wo wurden Risiken gesehen?
Jetzt fällt mir es auch gerade auf, was zu diesem Match beigetragen hat. Ich habe ja auch mal in Startups gearbeitet und Startups mitgebaut. Und insofern nimmt man genau so, wie Julia den umgekehrten Weg gegangen ist, so nimmt man die Erfahrung natürlich mit und kann sich ein bisschen in die Gedankenwelt der anderen reinstellen. Der größte Unterschied oder das größte Thema zwischen uns war Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, wie ein Startup tickt, wie Entscheidungen getroffen werden, wie man eine Entscheidung auch nochmal auf den Prüfstand stellt und nochmal in eine andere Richtung geht. Da ist natürlich ein großes Unternehmen wesentlich langsamer. Ne? Und wir hatten so einen Hashtag, Julia hatte den eingeführt, Lightspeed. Ne? Wir müssen jetzt einfach schnell sein, wir müssen schnell was auf die Straße bringen. Snacks wollte einen Case haben, logischerweise. Ne? Ein Startup hat keine Zeit, jetzt erstmal noch 2 Jahre zu forschen und mal gucken, ob sich irgendwas entwickelt, sondern die müssen schnell probieren, ob ein Geschäftsmodell greift und ob das funktioniert, weil das Unternehmen dranhängt. Und insofern war Lightspeed so das Hashtag zwischen unserer, also für unsere Zusammenarbeit. Und ja, und dann haben wir Wege gefunden, das bei uns auch dann entsprechend zu beschleunigen, die Leute abzuholen und vor allen Dingen von Anfang an klar zu machen. Leute, das ist jetzt nichts, was wir jetzt in vielen Gremien diskutieren können und wollen, sondern wir müssen schnell was probieren, statt lange zu beraten. Und natürlich, in der Corporate-Welt erfordert das Diskussionen und man muss auch den ein oder anderen Menschen abholen. Und was ich mit Gewalt tun wollte, hat mich Julia manchmal mit weiblicher Empathie beraten, wie man die Leute abholt dazu. Und so war man, denke ich, mal.
Sowas sollen Kooperationen auch. Ne? Könnt ihr vielleicht, Alex, du hattest schon ein paar Punkte dazu gesagt oder hat man rausarbeiten können, die so in Richtung Tipps gehen. Ja? Könnt ihr das auf 1, 2, ne, gerade für unser Publikum, für die Einkäuferinnen und Einkäufer da draußen, risikoavers, Kostendruck, ne, das ist so das Tages Geschäft. Könnt ihr da 1, 2 Tipps raushauen, wo ihr sagt, so funktionieren oder das ist so quasi unser Erfolgsgeheimnis für Startup-Corporate-Kooperation?
Ich habe 2 Dinge auf dem Herzen. Das eine ist, man muss über das Ziel klar sein und das Maskottchen unserer Zusammenarbeit ist eine Katze. Die lief mal neben mir lang, als ich mit Julia ein sehr langes Gespräch hatte und dabei draußen gelaufen bin und wir uns klar wurden, was wollen wir? Was will Snacks und was will Schweizer? Was wollen wir voneinander? Und dieses Gespräch muss sehr klar und sehr ehrlich sein. Da darf keiner dem anderen irgendwie was vormachen und erzählen, sondern man muss sich ganz klar sein, was will jeder von dieser Partnerschaft? Und was ist unser gemeinsames Ziel? Das muss sehr, sehr klar sein. Und auf dieser Basis lässt sich sehr offen und gut arbeiten. Für die Corporate-Seite kann ich sagen, dass dann wichtig ist, es nicht zu groß zu kochen, sondern sagen, lasst uns ein kleines Team bilden, lasst es uns probieren. Es kann sein, dass diese Zusammenarbeit die Welt verändert, dass diese Zusammenarbeit unser Geschäft komplett verändert. Aber das denken wir jetzt noch gar nicht, weil dann sind viel zu viele Prozesse involviert, sondern lasst uns jetzt ein Team zusammenstellen, ein Budget draufsetzen, einen Plan machen und einfach mal loslegen und etwas bauen und dann schnell gucken, ob es funktioniert, ob es greift oder nicht. Also Geschwindigkeit ist tatsächlich in dem Sinne auch ein Erfolgsfaktor, weil dann sieht man schnell, ob es geht oder nicht. So ein Projekt ist dann nach einem Jahr auch irgendwie, automatisch langweilig geworden. Also klein anfangen, Geschwindigkeit haben und sich klar sein zusammen, was man will. Das wären meine Punkte.
Super. Julia nickt, hat aber sicherlich noch was hinzuzufügen.
Ja, ich glaube, also rein praktisch, es ist super, super schön, wie du das gerade geframed hast, Alex. Und das ist einfach auch nochmal ein Spiegel dieser Grundatmosphäre, die da war, die man dann irgendwann als selbstverständlich hingenommen hat. Aber inzwischen sind wir in vielen anderen Projekten drin und wissen, dass es immer sehr unterschiedlich und sehr abhängig von dem Unternehmen, wie sich das auch für uns anfühlt. Und ich habe alles wiedererkannt, was du gesagt hast. Genauso hat sich's angefühlt auch. Also das war eine ganz klare Entscheidung von eurer Seite. Und das ist auch das Wichtige, nämlich, dass das Spielfeld klar definiert ist. Dass man eben wirklich sich auch zwingt dazu, eine Laufzeit, ein Scope, ein Budgetrahmen und so weiter festzulegen und eben auch die Erfolgskriterien. Ne? Also dass man einfach nicht nur rumspielt, sondern dass man eben wirklich auch klare Leitplanken sich setzt und abliefert. Und was ich glaube, was ganz praktisch dafür richtig wichtig war, dass ihr bei Schweizer einfach auch echte Owner benannt habt, dass das nicht irgendwie Spielfiguren waren, die irgendwie was tun sollten und im Hintergrund war irgendjemand anders, der was entschieden hat, sondern es war klar, wer hat Verantwortung, wer ist Owner und wer entscheidet. Und diese kurzen Entscheidungswege, die sind gerade jetzt in diesem dynamischen KI-Umfeld absolut relevant. Man kann einfach gar nichts, keinen Blumentopf gewinnen, wenn man nicht wirklich auch sozusagen hinter all diesen großen Entscheidungen versucht, sich anzupassen an das Tempo, was im Moment in der KI-Welt existiert. Ich glaube, das alles zusammengenommen ist ein Setting, was nicht Schweizer Fachinformation spezifisch ist, sondern das kann man einfach so sagen, das ist ein Setting, das funktioniert, zu dem man sich entscheiden muss. Übrigens gehört dazu Mut. Ich bin wirklich total beeindruckt, dass der CEO von der Gruppe von Schweizer Fachinformationen diesen Mut gehabt hat, also das zuzulassen und eben aber auch die Verantwortung abzugeben und nicht zu sagen, ich will jetzt ganz eng reported bekommen oder so. Das gehört zu Innovation. Also es müssen sich Leute einen Hut aufsetzen, die daran glauben und die müssen aber auch einen Freiraum haben und es muss aber ein klarer Rahmen sein.
Super, glaube ich, waren wirklich bei euch beiden sehr greifbare Punkte mit dabei. Vielleicht für den einen oder anderen noch nicht greifbar genug im Einkauf, deswegen machen wir es jetzt greifbar. Lasst uns konkret über die Lösungen sprechen, die ihr gemeinsam realisiert habt. Ich hatte ja schon so ein bisschen, und ihr auch, schon so ein bisschen die Angel ausgeworfen. Wir sprechen über digitalen Einkauf, wir sprechen über KI-Agenten. Und Alex, da hast du ja auch eben, weil Schweizer BME Partnerschaft, jahrelange Zusammenarbeit, auch den Blick für den Einkauf. Also was habt ihr umgesetzt? Welchen Vorteil siehst du hier, ne, mit deiner Erfahrung mit Einkaufsabteilungen in eurer Kundenportfolio?
Ja, es ist eigentlich das klassische Thema. Was willst du? Willst du eine Bohrmaschine kaufen oder ein Loch in der Wand? Ne? Und das ist ja das, was dialogbasierter Einkauf verkörpert. Der Nutzer beschreibt dem System, welches Problem er lösen möchte oder was sein Problem ist. Und das System führt die entsprechenden Schritte aus. Das ist jetzt mal sehr weit gegriffen. Es fängt natürlich an mit einer dialogbasierten Suche. Das heißt, was wir im ersten Schritt getan haben, ist, dass wir neben der Standardsuche, die es in unserem Webshop gibt, der an diverse E-Procurement-Systeme angeschlossen ist, gibt es eben einen Nutzerdialog, in dem der Nutzer beschreibt, was sein Thema ist, welche Art Informationen er sucht, welche Frage er beantworten möchte. Und dann tritt das System mit ihm in Dialog und fragt ihn, wo kann ich dich abholen, was weißt du schon oder was kannst du mir noch näher über deine Suche sagen, über dein Thema sagen, und führt ihn dann Schritt für Schritt zu einem Produkt aus unserem Katalog, mit dem wir ihm konkret helfen können und was er sich dann in den Warenkorb legen kann. Ja, das ist kurz zusammengefasst, das, was sie lösen.
Ja, können wir sagen, ist ein Volltreffer. Ich weiß nicht, ob Agentic AI vielleicht sogar letztes Jahr schon so aufgenommen hat, aber gefühlt ist es neben KI allgemein mittlerweile das Top-Thema, was meiner Wahrnehmung nach rund um Einkauf und der Community diskutiert wird. Und kann da so, mich, Entschuldigung für den Begriff, so relaten, weil ich mich noch sehr gut dran erinnere, also diese Dualität von katalogbasierten Einkauf zu dialogbasierten Einkauf. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich das erste Mal quasi nach der Hochschule irgendwo in so einen E-Katalog rein bin, damals über SAP, SRM aufgesetzt, und das sah nach einer endlosen Excel-Liste aus, wenn ich das mal sage, da war ich echt ernüchtert, ja, und da hat sich natürlich auch Shopping like Amazon und so weiter schon einiges getan, und trotzdem, ne, wenn man bei Amazon mal was sucht, dann weiß man, da muss man es doch relativ konkret auf einen Begriff oder zwei Begriffe runterformulieren. Dazu muss ja Dialogbasierung eben genau die Lösung sein. Super spannend. Vielleicht, Julia, kannst du noch mal ein bisschen genauer in diesen Suchvorgang vielleicht mit dem Beispiel erklären, was läuft da technisch beziehungsweise inhaltlich ab?
Total gerne, weil ich glaube, dass das, was da im Moment entsteht und möglich wird, tatsächlich so ein bisschen so eine Bewusstseinserweiterung auch ist, wie man eigentlich Einkaufsprozesse gestalten kann und was die einzelnen Bestandteile davon sind. Und wenn ich das jetzt einfach technisch einmal auf den Punkt bringe, würde ich sagen, das, was da passiert, ist, dass Nummer eins, es gibt strukturierte Produktdaten, das ist natürlich wichtig, ne? Gute Metadaten, Kategorien, Verfügbarkeit und Preis. Diese strukturierten Produktdaten werden mit einer semantischen Suche kombiniert, also eine Suche über Inhalte und Deskriptoren. Und dann gibt's als dritten Aspekt eben den Dialog-Controller sozusagen, der entscheidet, Muss ich eine Frage stellen? Soll ich was filtern? Soll ich was suchen? Soll ich vergleichen? Ist jetzt der Moment, dass ich empfehlen kann? Das heißt, dieser ganze Vorgang ist ein mehrstufiger, der jetzt auf der Basis von Daten gemacht wird und mit der Hilfe von neuer Technologie gemacht wird. Und man fängt an zu verstehen, und ich erst recht in meinem stationären Handelserfahrung fange an zu verstehen, das sind Qualitätsstufen, die da erreicht werden, die du im klassischen Handel von einzelnen Menschen so nicht erwarten kannst. Weil die können nicht alle Bücher kennen zum Beispiel oder alle Produkte kennen. Sie wissen nicht, was gerade verfügbar ist. Das können sie einfach nur hoffen, dass es verfügbar ist. Und sie können nicht in so kurzer Zeit so punktgenau auf ein Kundenbedürfnis reagieren. Und deswegen, glaube ich, sind wir da kurz vor so einer wirklich völlig neuen Erfahrung innerhalb von der Customer Journey, was auch Zufriedenheit dann angeht, weil so solche Systeme, wenn sie gut miteinander kombiniert sind, unglaublich genau verstehen können. Und das, was als nächstes daraus resultiert, ist, dass das natürlich Kundenbindung erzeugt, weil es Vertrauen gibt. Und dieser Vertrauensmoment, Trust, ist immer das, was am meisten an eine Marke auch bindet. Und das ist das, was Alex und wir eben auch diskutieren und versuchen jetzt weiterzuentwickeln, weil das, was wir jetzt haben, ist nur die Basis. Also das ist einfach die Ausgangsbasis sozusagen. Wie kann es jetzt weitergehen in die Richtung, dass das gesamte Denken und die gesamte Markenidentität von Schweizer im Grunde in dieses Feld reingeht, absolut kundenbezogen reagieren zu können in Tempo, in Genauigkeit, in angenehmem Dialog und so weiter. Da ist ja ganz viel Raum, der noch sehr stark manuell geprägt ist, in allen Unternehmen übrigens, auch total egal, ob Buchbranche oder andere Branchen. Da gibt es einfach noch viele manuelle Prozesse, zum Teil auch zusammenhängt mit alten Systemen. Und das ist, glaube ich, der spannende Moment auch in 2026, wie da jetzt Unternehmen sich entscheiden, Geschwindigkeit und Exzellenz auch aufzubauen, indem sie tatsächlich auch lean und einfach mit Startups zum Beispiel zusammenarbeiten und neue Ebenen zulassen, ausprobieren, wie das geht und das anfangen zu etablieren.
Ja, spannend. Und ich versuche gerade daraus die Frage zu formulieren. Du sagst, es ist also eigentlich hört sich so an, es ist eigentlich ein permanenter Entwicklungs- und Weiterentwicklungsprozess. Gibt es trotzdem bis hierher Lessons learned, die ihr mit der Community, mit der Hörerschaft teilen könnt? Vielleicht auch da wieder so ein bisschen in Startup-Perspektive und Corporate-Perspektive. Aber Julia, du warst gerade so im Flow, von daher fängst gerne an. Was waren so deine Lessons learned, die sich jetzt nicht eins zu eins mit dem Thema Kooperation decken?
Also im Prinzip ist natürlich diesen ersten Schritt gut hinzukriegen schon ein großer Schritt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass nach unserem Wissen weltweit im Moment für das Segment Buch sich noch niemand getraut hat, eine dialogbasierte Beratung anzubieten. Da sind wir tatsächlich die Ersten gewesen. Und das ist sozusagen, da sind wir fast an einem Punkt, wo wir sagen, das ist super, da gibt's noch Luft nach oben, aber das sind eben dann die berühmten 10%, die besonders viel Arbeit machen. Was jetzt passieren muss, ist tatsächlich weiterzudenken, was Menschen eigentlich brauchen, wenn sie gute Einkaufsprozesse haben wollen. Und das ist dann natürlich viel mehr. Das ist, dass eben der Mensch wiedererkannt wird, das Suchverhalten, was da war, verstanden wird, dass der Agent total individuell auf die Menschen reagieren kann, dass tatsächliche Use Cases entstehen, wo jemand wie die Schweizer Fachinformationen eben neue Umsatzpotenziale daraus ableiten können, weil sie einfach besser sind als alle anderen, damit Kundenbedürfnisse zu verstehen und top zu erledigen. Und da gibt es, glaube ich, ein großes Feld, was voraussetzt, deswegen kann ich so präzise jetzt noch nicht werden, dass man die Prozesse erstmal sich anguckt, die jetzt da sind, weil die haben ja auf Bedürfnissen aufgebaut. Und diese Prozesse muss man erstmal in eine neue Form bringen. Und dann muss man eben schauen, und was macht man damit, dass besser ist, als es jetzt ist. Und ich glaube, dass besonders wichtig da tatsächlich jetzt auch werden wird, in der Zukunft in den Austausch auch mit echten Kunden zu gehen und dann zu hören und zuzuhören, zuzuschauen. Wie macht ihr das? Was braucht ihr eigentlich wirklich? Wo sind wir einfach noch lame und nicht richtig gut?
Alex, was ist deine Perspektive? So der Klassiker jetzt beim Thema KI und Kooperation wären, du hast vorhin gesagt, die Deutschen sind sehr prozessaffin. Die Deutschen sind typischerweise auch relativ datensicherheitsaffin und ähnliche Dinge. Vielleicht kannst du da zwei, drei Herausforderungen kurz rausgreifen, wo du sagst, okay, da haben wir Erfahrungen jetzt in der Kooperation gesammelt, die wir vielleicht auch anderswo replizieren können.
Naja, echt einfach mal machen und einfach mal getrauen und die Chancen sehen. Das ist tatsächlich was, ja, was du sagst, Deutschland ist sehr prozessaffin und sehr, sehr regelaffin. Und wenn was Neues um die Ecke kommt, sieht man erstmal das Risiko und was Böses passieren kann und nicht die Chancen, die so eine Technologie dann entsprechend bereithält. Und davon muss man versuchen, sich in einem Unternehmen frei zu machen und das gut trennen. Es gibt Leute, ein Unternehmen hat immer zwei Arten von Leuten, die ein bisschen zurückhaltender sind und darauf achten, dass alles eingehalten wird, die auf der Sicherheitsseite sind, und die voranströmen und stürmen. Und das muss man dann gut moderieren und einfach mal laufen lassen und dann gucken, was man tatsächlich regulieren muss. Ja, wenn man mit dem Regelwerk anfängt, dann getraut man sich gar nicht, den ersten Schritt zu machen.
Gibt es ja den schönen Begriff Showstopper dafür.
Ja, wir haben das ja im Einkauf gelernt und E-Procurement-Systeme wurden erst aus der Einkaufswelt gedacht. Ich muss alles kontrollieren, ich muss alles bis ins Letzte checken, und dann war es für die Nutzer irgendwann unbenutzbar und sie haben begonnen, nebenbei zu kaufen. Ne? Also da Maverick Buying entsteht, nicht weil der Nutzer böse ist, sondern weil der Einkaufsprozess im Unternehmen einfach unklar und zu kompliziert ist. Und da hat uns die Welt ein bisschen eingeholt. Wir haben jetzt eine Generation von Leuten am Start, die B2C-Commerce gewohnt sind. Du hast Amazon vorhin erwähnt, ne? Die sind gewohnt, wie einfach es ist, bei Amazon zu kaufen. Und genau denselben Komfort musst du natürlich auch bieten. Und interessanterweise haben wir jetzt die Chance, diesen Komfort tatsächlich zu überholen. Also wir sind jetzt lange im E-Procurement hinterhergerannt. Also erstmal haben wir gesagt, nein, wir wollen kein Amazon. Und keine Empfehlung und keine Personalisierung. Jetzt hat man erkannt, dass das genau ist das, was die Nutzer wollen. Und das muss ich erfüllen, weil der Nutzer macht seine Arbeit. Und er will sich nicht mit Einkaufsprozessen beschäftigen. Deswegen muss das schnell und einfach und flexibel sein, so dass ich das gesamte Volumen auch kriege und dem Nutzer dieser Prozess tatsächlich auch Spaß macht. Und darauf aufbauend kommt jetzt eben der nächste Schritt.
Das klingt gut. Nächster Schritt klingt gut. Aber trotzdem noch ein Punkt zu dem, was du gerade sagst, ist, finde ich, total wichtig. Ne? Der Einkauf kauft nicht einen als Selbstzweck, sondern er muss sich eigentlich viel stärker noch an den internen Kunden ausrichten. Da ist euer Tool ja auch ein schönes Beispiel. Du hast aber gerade, deswegen bin ich auch sozusagen reingegrätscht, gerade so schön den Scheinwerfer Richtung Zukunft gedreht. Jetzt, ne, sind wir ein bisschen in der Vergangenheit gewesen. Wie habt ihr zueinander gefunden? Ein bisschen in der Gegenwart, was läuft oder ist bisher gelaufen? Vielleicht ein kurzer Blick in die Zukunft. Was sind ein, zwei Themen, die ihr gemeinsam vorhabt? Wie können unsere Hörerinnen und Hörer davon erfahren, was ihr da so ausheckt und dann auch in die Realität bringt?
Jetzt wollen wir natürlich bestimmt noch nicht alles verraten, aber vielleicht mal ein paar kurze Dinge. KI kommt ja von beiden Seiten. Das eine von der Suche, also auf unser System. Die E-Procurement-Systeme sind dialogbasiert aufgebaut. Das heißt, der Nutzer wählt nicht mehr zwischen verschiedenen Katalogen oder hat irgendwie eine katalogübergreifende Suche, sondern er beschreibt dem E-Procurement-System, was er möchte. Jetzt müssen wir natürlich eine neue Art von Schnittstellen schaffen, wie dann an unseren Katalog, an unser System übergeben wird und wir den Nutzerdialog zum Beispiel fortführen. Ne? Also ich sag mal, Dialog-OCI oder so als Stichwort, das ist die eine Richtung. Das zweite ist ganz spannend, die Produkte selber tragen jetzt auch KI in sich. Also es gibt jetzt Fachbücher, die digital sind, die du befragen kannst. Den kannst du fragen, du kaufst den Inhalt und kannst das Werk oder die Datenbank gleich befragen. Und diese Kette, ne, wie kriegt man die sauber hin, dass der Nutzer an sein System geht und sage, ich habe folgende Fragestellung, die ich beantwortet haben möchte. Und den interessiert nicht, da ein Produkt zu kaufen oder irgendwas zu lizenzieren, der will diese Frage beantwortet haben. Und wie schafft man diese Kette sehr einfach für den Nutzer und automatisiert? Das ist ein Ding, wo wir gerade dran sind.
Dann darf die Julia noch einen Wunsch formulieren. Einkäufer gelten ja als harte Hunde und Hündinnen, gerade in der Corporate World vielleicht. Was ist dein Wunsch an unsere Gatekeeper im Einkauf aus Startup-Sicht?
Sie dürfen absolut Gatekeeper sein, weil sie ja auch, sie müssen auf eine bestimmte Form, einen bestimmten Rahmen achten. Aber ich würde mir wünschen, dass sie auch diese Rolle von Ermöglichern übernehmen. Und dass der größte Wunsch ist eigentlich auch sozusagen die Identität von diesem Job, nämlich immer die Kundenbedürfnisse und die Kundenvorteile im Blick zu haben. Und ich finde tatsächlich, dass das ist der Nordstern sozusagen, von da aus zu denken und eher nicht vom Regelwerk her zu denken und zu gucken, wie müssen wir immer weitergehen, genauso wie Alex das eben angesprochen hat, um auf die sich verändernden Kundenbedürfnisse zu reagieren. Und damit dürfen wir nicht so lange warten, das ist total klar.
Super, ich glaube, das ist ein konstruktiv kritischer Hinweis an viele Einkäuferinnen und Einkäufer, sehr charmant formuliert. Ich darf mich fast genauso charmant bei euch bedanken und für die Aufzeichnung verabschieden. Für mich wirklich super spannend, mal nicht so diese ganz starke Einkaufsbrille mit aufzuhaben, auch bei meinen Gästen, sondern eben mal so ein bisschen den Außenblick zu haben, aber eben hochrelevant sowohl bei dem Thema Startup-Kooperation als auch eben bei diesem Schritt zum dialogbasierten Einkauf. Wie gesagt, für mich ein echtes Schlagwort. Ich sage danke an euch beide.
Vielen Dank an dich.
Gerne.
Sie hörten Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Ein Podcast des BME. Musik Sascha Wild, Sprecher Ingo Wassermann. Eine Produktion des Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.